Ja, ihr lieben Geschwister, ich denke, dass so ein Vorabend des neuen Jahres immer auch ein guter Anlass ist, einmal sich Gedanken zu machen und von Gottes Wort zurüsten zu lassen, auch eine Orientierung für die Zeit, in der wir leben, mit allen Herausforderungen, die diese Zeit mit sich bringt. Wir brauchen da Ermutigung und geistliche Glaubensstärkung. Und mir ist für heute einige Abschnitte aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 21. Kapitel wichtig geworden, dass wir da einiges von dem betrachten, was der Herr Jesus seinen Jüngern als Zurüstung gegeben hat für die Endzeit. Und es ist ganz klar, diese Endzeitrede des Herrn Jesus in Lukas 21 ist an die jüdischen Jünger gerichtet und sie hat eine besondere Bedeutung auch für den jüdischen Überrest, der in der großen Drangsal einmal die große Herausforderung haben wird, dem Messias anzuhängen in einer Zeit großer Anfeindung und Bedrückung. Aber auf der anderen Seite hat der Herr das auch so formuliert, dass es auch uns als seinen Jüngern in dem jetzigen Heißzeitalter, in der Endzeit für die Gemeinde, viel Wertvolles zu sagen hat. Und in dem Sinn wollen wir einiges lesen aus diesem 21. Kapitel, nicht alles, weil wir auch noch andere Verse betrachten wollen. Das fängt ja an damit, dass der Herr Jesus die Jünger darauf anspricht, dass der herrliche Tempel, auf den sie ein Stück stolz waren, niedergerissen werden wird und kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Das war ja die erste Prophetie, die er da genannt hat. Und er hat dann eben in Lukas 20 direkt die erste Zerstörung des Tempels angesprochen, die 70 nach Christus geschah. Es ist auch ganz interessant, wie das präzise auf diese Einzelheiten hin ausgerichtet ist und sich unterscheidet von Matthäus 24, wo der Herr dann die letzte Krise um Jerusalem anspricht, die noch zukünftig ist, wo der Gräuel der Verwüstung wieder im Tempel stehen wird. Ja, also das wollen wir jetzt nicht so genau betrachten, aber ich möchte nur darauf hinweisen, wenn wir jetzt anfangen bei Vers 20 über Jerusalem, dann ist es anders als in Matthäus 24, obwohl diese beiden Reden einige Parallelen haben. Ich lese also mal ab Vers 20. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist, und wer in Jerusalem ist, der ziehe fort aus ihr, und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie. Denn das sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not im Land sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Das ist also interessant. Ja? In Matthäus 24 finden wir auch die Krise um Jerusalem, auch die Warnung, dass man fliehen soll. Aber da ist nicht die Rede von einer Erlösung, die letztlich nur für wenige ist und für das Gericht über das Volk Israel und die Zeiten der Heiden, sondern da werden die Zeiten der Heiden dann beendet sein. Ja, es wird manche Parallelen geben. Jerusalem wird wieder belagert. Wieder werden heidnische Heere um Jerusalem liegen und es wird große Not geben. Aber der Ausgang ist ein anderer. Denn dann in der Zukunft wird der Herr Jesus vom Himmel her als Retter für den Überrest Israels auftreten und sein Reich aufrichten. Aber diese Warnung in Bezug auf Jerusalem bezieht sich ganz eindeutig auf 70 nach Christus, denn das Ende war zunächst mal die Zerstreuung des Volkes und eine Zeit des Gerichts und der Ausgeschlossenheit von Israel von den Heilsratschlüssen Gottes, weil sie den Messias verworfen haben. Die Zeit der Heiden, wo heidnische Mächte regieren und wo das Volk Israel zerstreut war unter alle Heidenvölker. Und jetzt kommt dann der Übergang zum Ende, zu der Zeit, wo die Zeiten der Heidenvölker erfüllt sein werden. Vers 25, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit, bei dem Tosen des Meeres und der Wogen, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Ja, diesen einen Vers möchte ich eigentlich in das Zentrum dieser Wortverkündigung stellen. Der gilt auch uns. Wenn ihr diese Dinge anfängt geschehen zu sehen, wenn ihr seht, dass diese Dinge passieren, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und das ist eben so wichtig, dass wir verstehen, dass die Endzeit zwar eine herausfordernde Zeit ist, und wir können so dankbar sein, dass der Herr uns verschonen wird vor dieser letzten Phase der Endzeit, die große Drangsal für Jakob, wenn wirklich Krieg und grausamste Dinge, Zeichen des Zornes Gottes vom Himmel her über die Menschheit kommen werden. Dann wird genau diese Ratlosigkeit und dieser Schrecken da sein, wo die Menschen sagen werden, ihr Berge fallt über uns, ihr Hügel verbergt uns, denn der Zorn des Lammes ist gekommen. Ja, das ist diese allerletzte Endzeit. Und wir werden das aus der Himmelsherrlichkeit betrachten, weil der Herr seine Gemeinde vor dieser Zeit entrücken wird. Aber es ist ganz klar auch die vorantichristliche Zeit, diese Endzeit, in der wir sein werden, es gibt auch eine Endzeit für die Gemeinde, die ist auch mit Herausforderungen gesättigt. Auch da müssen wir damit rechnen, dass es durchaus Kriege geben kann. Wir können nicht meinen, dass wir davon völlig verschont würden. Und wir sehen ja heute auch aktuell, dass sich die Kriegsgefahr an verschiedenen Brandherden auf der Welt zuspitzt, ob das jetzt Nordkorea ist oder ob das eben Jerusalem ist, wieder einmal Jerusalem. Das sind Dinge, das können wir durchaus einordnen in diese endzeitlichen Entwicklungen. Und in Matthäus 24 am Anfang gibt der Herr aus meiner Sicht einen Überblick über die Endzeitentwicklung, die uns als Gemeinde durchaus einschließt, wo es also um Kriege und Kriegsgerüchte, um Katastrophen geht, um falsche Propheten, um Dinge, die sich in Wehencharakter immer mehr zuspitzen werden. Und den Anfang dieser Zeit erleben wir mit und da stecken wir mittendrin. Und auf der anderen Seite sind wir dankbar, dass wir den Höhepunkt dieser Ereignisse aus der Himmelsherrlichkeit an der Seite unseres wunderbaren Herrn betrachten können. Aber wir alle haben dieses Trostwort nötig in Vers 28. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Ich will nochmal die weiteren Verse lesen, dann gehen wir darauf etwas genauer ein. Und er sagte ihnen ein Gleichnis, seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn ihr sie schon ausschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Soweit also diese Endzeitbotschaft des Herrn Jesus Christus. Ja, der Feigenbaum, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, die nachdenklichen Bibelleser und die, die sich mit dem prophetischen Wort beschäftigt haben, für die war die Errichtung des Staates Israel im Jahr 1948 ein Wendepunkt in der Weltgeschichte, ein prophetisches Signal. Und ich denke, das können und müssen wir so sehen, dass dieser ausschlagende Feigenbaum, das ist die wiedererwachende nationale Existenz des Volkes Israel. Und das ist ja die Grundvoraussetzung dafür, dass sich Matthäus 24 einmal erfüllen kann. Da muss Jerusalem wieder jüdisch sein und es muss ein Tempel wieder existieren, in den der Antichrist sein Gräuel bringen kann. Und wir sehen daran, dass eben am Ende der Zeit Jerusalem eine Schlüsselrolle spielt. Und es ist interessant, dass der Herr eben in Vers 24 gesagt hat, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind oder zu Ende gegangen sind. Und wenn wir das heilsgeschichtlich sehen, dann ist 1948 Jerusalem noch nicht vollständig erobert worden, sondern nur der halbe Teil. Aber 1967 wurde Jerusalem komplett erobert. Und das hat eine heilsgeschichtliche, prophetische Bedeutung, auch wenn die Zertretung durch die Heiden noch nicht völlig beseitigt ist. Ja, wir wissen, was noch auf dem Tempelberg steht, und wir wissen, dass die Kontrolle Israels über den Ostteil Jerusalems keineswegs komplett ist, sondern im Gegenteil, genau um diese Frage gibt es jetzt ganz großen Aufruhr, weltweiten Aufruhr. Und diese Dinge, die dürfen uns ermutigen und aufwecken in dem Sinn, dass wir merken, Gottes prophetischer Fahrplan erfüllt sich Schritt für Schritt. Es geht immer weiter, die Dinge erfüllen sich, die für die Endzeit geweissagt sind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wirklich auch die Weltpolitik etwas anschauen, und zwar nicht unter politischem Gesichtspunkt, sondern unter geistlichen Gesichtspunkten. Und da sehen wir, Gottes Plan erfüllt sich. Und die Zeit des Endes kommt immer näher. Nun, Endzeit ist ein Begriff, der manchmal etwas mit Angst gefüllt ist. Ja? Und das nicht ganz ohne Grund, aber wir haben ja in diesem ermutigenden Vers 28 gesehen, für die wahren Gläubigen ist das Fortschreiten in der Endzeit ein Grund zur Ermutigung. Sie warten nicht auf den Antichristen und auf, dass das alles immer schrecklicher und böser wird, sondern sie warten auf den wiederkommenden Herrn. Wir dürfen auf den wiederkommenden Herrn Jesus Christus warten. Und wenn wir daher sehen, wie sich antichristliche Entwicklungen präzise erfüllen, dann soll uns das ermutigen und aufwecken, denn wenn der Antichrist nahe ist, und das ist zweifellos der Fall, dann ist der Herr Jesus noch näher. Ja? Wir sehen auf der einen Seite, und das muss jeden aufwecken, wenn es solche Dinge gibt, wie dass weltweit und auch in Deutschland die Diskussion um die Abschaffung des Bargeldes und die reine Beschränkung auf elektronische Zahlungsweise geschieht. Das ist ein antichristliches Warnzeichen. Ganz klar, Offenbarung 13, wie soll denn das passieren, dass der Antichrist jedem verbietet, zu kaufen und zu verkaufen, wenn das Bargeld noch frei verfügbar wäre. Ja? Es muss also das Bargeld abgeschafft werden. Und dass das plötzlich in die Diskussion kommt, mitten in Europa, wo überhaupt kein Grund dafür da ist, politisch oder rechtlich gesehen, das zeigt, dass die antichristlichen Entwicklungen voranschreiten. Aber wenn der Antichrist bald kommt, dann kommt der Herr Jesus früher. Das muss für uns die Botschaft sein. Und was wir auch eben sehen können, ist, dass eben die ganzen endzeitlichen Szenarien für das letzte Ende schon vorbereitet sind. Und wenn wir da vielleicht mal den Propheten Sacharja aufschlagen und das 12. Kapitel, den Anfang lesen, das können wir als Kommentar für die tagespolitischen Meldungen um Jerusalem lesen. Ja, da heißt es ja in Vers 1, Sacharja 12, denn dies ist die Last, das Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsum. Und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung Jerusalems. Und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran wundreißen. Und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es versammeln. Das ist zukünftig. Aber wenn wir uns nur mal überlegen, dass heilsgeschichtlich notwendigerweise der Tempel gebaut werden muss und diese Al-Aqsa-Moschee niedergerissen werden muss, dann ist uns klar, was hier steht. Das ist eine schöne Beschreibung, ja, egal, alles beides. Ne? Das sind ja zwei Götzenhäuser. Ja? Die müssen beide fallen natürlich, damit der Tempel wirklich gebaut werden kann. Und er kann nur gebaut werden auf dem Grund, wo der Herr ihn früher einmal geoffenbart hat und bauen ließ. Von daher ist es ganz klar, da ist Krieg und Aufruhr weltweit einfach unausweichlich, wenn das geschehen wird. Und das ist heute so, dass eben dieses Jerusalem als Taumelkelch und Laststein, dass das so offenbar ist. Ja? Wenn der Präsident Trump eine ganz normale Ankündigung macht, was wahrzumachen, was schon längst geplant war, dann gerät die Welt in Aufruhr. Und uns soll das nicht in Sorge bringen, sondern uns soll das zeigen, unser Gott hat alles unter Kontrolle und er sorgt dafür, dass der prophetische Fahrplan Schritt für Schritt erfüllt wird, bis zu seiner Vollendung. Und im Grunde ist der Begriff Endzeit etwas sehr, sehr Tröstliches. Er zeigt uns ja, dass Gott der Herr der Geschichte ist und dass er der Geschichte der Heidenvölker, die stolz regieren, der gottlosen Sünder, ein Ende bereitet hat. Und es ist schon von Ewigkeit festgesetzt, dieses Ende. Und das Ziel aller Weltgeschichte ist eine Person. Und diese Person kennen wir, dürfen wir kennen. Es ist der Herr Jesus. Er ist das Ziel und das Ende der Weltgeschichte. Wenn er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, dann ist genau dieses Ende gekommen, dass nämlich die Zeit der Selbstherrlichkeit der Heidenvölker, wo Gott über die Übertretungen und Sünden der Gottlosen hinweggesehen hat, wo er das Gericht noch herausgeschoben hat über die Gottlosen, das wird dann zu Ende sein. Dann wird der Gottlose und Gesetzlose auftreten, der Mensch der Sünde, und dann wird das Zorngericht Gottes über alle Gottlosigkeit kommen. Wir haben das ja im 2. Thessalonicher Brief vor kurzem in der Bibelstunde betrachtet. Und darauf laufen die Ereignisse der Weltgeschichte zu, dass der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit kommt. Und dann wird das Reich Gottes kommen, nämlich die offenbare Königsherrschaft Gottes. Unser Gott regiert von immer, von Ewigkeit her bis in alle Ewigkeit. Aber er regiert im Moment indirekt und unsichtbar. Er lenkt die Völker, so wie es ihm gefällt. Er bringt Völker in den Abgrund, dass sie völlig darnieder sind, zerschmettert sind, große, mächtige Völker. Und andere stärkt er und lässt sie mächtig werden, damit sie regieren können. Aber alles erfüllt letztlich die Zwecke Gottes. Aber die offenbare Königsherrschaft ist etwas anderes. Dann wird der gerechte König regieren, unser Herr Jesus Christus. Dann wird das Lamm Gottes auf dem Thron sein. Und das ist das Ziel, auf das auch wir uns freuen dürfen. Wir haben noch eine andere Hoffnung, nämlich die Entrückung, die vorher geschieht, dass wir bei dem Herrn sein werden. Aber trotzdem muss auch dieser Gedanke, dass nach den Jahrtausenden der Menschenherrschaft, der Gesetzlosigkeit, der Sünde und Bosheit unser Herr Jesus regieren wird, muss uns mit Freude erfüllen. Das ist auch eine Hoffnung der Gemeinde. Ja? Das ist ganz klar. Wir freuen uns, wenn dieser Tag gekommen ist, wo der Friedefürst regieren wird und wo er Gerechtigkeit bringen wird, das, was kein Politiker hinbringt. Und schon gar nicht die UNO, die ein antichristliches Brutnest ist, der Bosheit und Gesetzlosigkeit, sondern allein Christus selbst bringt Friede und Gerechtigkeit. Das ist der Zielpunkt der Weltgeschichte. Und wir kommen immer näher an diesen Zielpunkt. Und deswegen, wenn wir solche Dinge hören, wie dass es eine Krise um Jerusalem gibt, dann ist das natürlich etwas, was auch die Menschen besorgt. Aber es ist auch ein Grund, sich zu freuen, weil wir wissen, der Herr Jesus kommt wirklich bald. Es kann gar nicht mehr so lange dauern, bis die Entrückung kommt, damit sich dann diese Dinge vollenden, die jetzt noch auch ein Stück aufgehalten werden, weil die Gemeinde und der Heilige Geist in der Gemeinde noch auf der Erde sind und die letzten Wirkungen des Geheimnisses der Gesetzlosigkeit noch zurückgehalten werden. Und von daher, Endzeit bedeutet für uns die letzte Zeit, wo auch die Bosheit und Gesetzlosigkeit unter der Christenheit ausreift, wo in der Welt die Bosheit ausreift, und wo auf der anderen Seite aber auch mitten in Anfechtungen und Läuterungen Gott einen treuen Überrest bewahrt und zubereitet, der immer noch dem Herrn Jesus treu ist. Und das sollte unsere Hoffnung und unsere Perspektive sein, dass wir zu diesem treuen Überrest der Gläubigen gehören, die in der Endzeit nicht den falschen Propheten nachlaufen, nicht der ökumenischen Hure Babylons Bewegung nachlaufen, wo katholische und orthodoxe und namenschristliche Protestanten eine große Einheitskirche bilden, zusammen mit allen anderen Religionen. Das ist die Verführung. Das ist der Gipfelpunkt des Antichristentums, was da geschehen wird in der ökumenischen Bewegung. Die große Hure Babylon bildet sich heraus. Und auch das ist ein Zeichen der Endzeit, dass die ökumenische Bewegung immer mehr Macht hat und immer mehr selbst Leute, die früher bibeltreu sich genannt haben, in ihren Bann zieht. Ja, diese Entwicklungen müssen sein. Das Böse muss ausreifen. Aber auf der anderen Seite hat der Herr Jesus eine kleine Schar von treuen Gläubigen. Und die brauchen sich nicht zu fürchten, weil der Herr, der Allmächtige in ihrer Mitte ist und ihnen nahe ist. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und ich denke, da wollen wir einfach uns nochmal dran erinnern, auch an Johannes 16, Vers 33, diese bekannte Stelle, wo es darum geht, dass wir in der Welt Bedrängnis und Angst haben. Da heißt es, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also Bedrängnis oder Angst stimmt beides. Luther hat das klassisch übersetzt, in der Welt habt ihr Angst. Und das kann man genauso übersetzen wie Bedrängnis. Beides ist vorhanden, beides ist Tatsache. Wir werden Bedrängnisse haben. Wir werden vielleicht auch in Deutschland zunehmende Verfolgung von bibeltreuen Christen erleben. Wir werden unter Umständen auch durch irgendwelche Kriege mit in Mitleidenschaft gezogen werden. Das wissen wir nicht. Wir hoffen, dass es nicht so ist, aber es kann möglich sein. Wir dürfen nicht so unsere Hoffnung und unsere Ruhe nur darauf gründen, es wird schon alles weiter gut bleiben, so wie es bisher immer war. Ja, das ist sicher im Licht des prophetischen Wortes eine nichtige und verkehrte Hoffnung. Es können alle möglichen Krisen passieren. Die Zukunft ist menschlich gesehen ganz sicher nicht friedlich und sicher. Und trotzdem, unser Herr Jesus vermag jeden der Seinen sicher und wirksam zu schützen. Das ist diese Botschaft. Wir haben Bedrängnis und Angst in der Welt manchmal, aber wir dürfen getrost sein. Wir dürfen ermutigt sein, weil unser Herr Jesus hat diese Welt überwunden. Und wenn wir ihm angehören, der Herr aller Herren und der König aller Könige ist, der in Bälde mit Macht und Herrlichkeit vom Himmel her eingreift, und dann werden die Kräfte des Himmels erschüttert. Dann werden die Sterne auf die Erde fallen. Wisst ihr, ein Herr, der das alles kann, der kann auch die Seinen bewahren, wenn es kriselt hier auf der Erde. Ja, das muss uns bewusst sein, dass wir einen herrlichen Herrn haben, der uns wirksam beschützt, ganz egal, was die Zukunft für uns hat. Und deswegen richtet euch auf und erhebt eure Häupter. Was ist denn das Gegenteil? Wisst ihr, was machen wir, wenn es knallt und schwierig wird? Wir ducken uns. Ja? Wir gehen in Deckung. Und genau das ist, glaube ich, das Bild. Unwillkürlich haben wir, wenn wir Angst haben, dann ducken wir uns weg und versuchen, den Geschossen zu entgehen, die da über uns entlang gehen. Ja? Und da sagt der Herr, nein, nein, ihr dürft euch aufrichten. Ihr dürft euch aufrichten als solche, die vom Himmel her jemanden erwarten. Wir erwarten den Herrn, der uns entrückt. Aber wir erwarten auch und dürfen täglich erwarten, solange der Herr noch nicht gekommen ist, dass vom Himmel her Schutz und Bewahrung denen gegeben wird, die den Herrn fürchten und die ihm dienen. Ja, das ist der Grund, warum der Herr uns trösten will, dass wir getrost sein dürfen, weil unsere Erlösung naht. Für uns ist die Erlösung die Entrückung. Dass der Herr Jesus, und das kann morgen sein oder heute, dass der Herr Jesus kommen wird, um all die Seinen zu sich zu holen in die Himmelsherrlichkeit. Und dann sind wir völlig geborgen und dann kann auf der Erde kommen, was will. Wir werden es vom Himmel her sehen, aber wir werden nicht mehr von diesen Dingen erschreckt und bedrängt werden wie die gottlosen Menschen auf der Erde. Das ist die eine Sache. Und das andere ist, solange der Herr noch nicht wiedergekommen ist, ist er beständig zur Rechten des Vaters auf dem Thron der Macht. Und er beschützt jeden der Seinen. Er kennt jeden der Seinen mit Namen und er beschützt jeden der Seinen. Und das ist dieses Bild, was wir auch in Matthäus 28, Vers 18 und 20 finden. Und das ist ja auch so ein wunderbares Trostwort für unsere Zeit, das wir uns einfach vor Augen führen dürfen, wenn wir sehen, wie die endzeitlichen Entwicklungen stärker werden und schlimmer werden. Vers 18, Matthäus 28, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Also, kein Trump, kein Putin, kein Kim Jong-il und wer auch immer kann irgendetwas tun, ohne dass es der Herr nicht zulässt und letztlich befiehlt. Ja? Er hat die Macht. Er hat die Autorität. Er lässt Dinge zu, weil es einfach so kommen muss, weil es Gottes Ratschluss ist, aber er kann auch die Weltgeschichte souverän lenken, wenn es ihm wohlgefällig ist. Kein Mensch hätte gedacht, dass es einen jüdischen Staat geben würde angesichts der Vormacht des Osmanischen Reiches und der Muslime im Nahen Osten. Ja, es war politisch unvernünftig. Ja, das hat Großbritannien und die Welt in Schwierigkeiten gebracht. Komisch, dass man überhaupt sowas gemacht hat. Ja, manche Juden waren ja so verblendet, dass sie in Uganda einen Judenstaat gründen wollten. Ja, das hat Gott durchkreuzt. Ausgerechnet in Israel. Ausgerechnet im Land der Väter. Ja, warum denn? Es musste so kommen. Egal, wer sich dem entgegenstellt, weil der souveräne Gott beschlossen hat, dass sein Ratschluss geschieht. Und so kann Gott Mächte aufhalten, Herrschenden in den Arm fallen, er kann sie sogar stürzen und er kann andere erwecken, so oder so, so wie es seinen Ratschlüssen gefällt. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Wie viel mehr hat der Herr Jesus Macht, uns zu beschützen? Er hat den Satan besiegt, der uns angreifen will von der unsichtbaren Welt her. Der Herr Jesus ist unser wirksamer Schutz gegen alle Listen und Angriffe des Teufels. Und er hat auch die Welt besiegt, die Ungläubigen, die in ihrer Gottlosigkeit die gläubigen Christen hassen und die sicher vermehrt versuchen werden, die gläubigen Christen zu verfolgen, zu verleumden, zu unterdrücken. Auch sie sind besiegt, auch sie sind überwunden durch den Herrn Jesus. Und deshalb in ihm sind wir geborgen. Vers 20, da heißt es, lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Und das dürfen wir uns immer wieder vor Augen führen. Ja? Wenn es vielleicht auch herausfordernder wird, wenn Krisen kommen, der Herr ist bei uns. Alle Tage, jeden Tag neu. Sein Schutz ist jeden Tag neu bei uns. Und wir dürfen mit ihm rechnen, alle Tage, bis diese Weltzeit vollendet ist. Und für uns heißt es, bis der Herr uns entrückt hat in die Herrlichkeit. So lange dürfen wir mit seiner Macht rechnen. Und das Schöne, auch der erste Johannesbrief zeigt uns diese Überwindergnade. Das sind die Verheißungen, die wir auch wirklich uns aneignen dürfen und festhalten dürfen, wenn vielleicht auch Krisen, persönliche oder auch politische, weltweite, uns bedrängen wollen. Ja, in 1. Johannes 4, Vers 4 lesen wir, Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Da geht es um die Antichristen und falschen Propheten der Endzeit. Und wir überwinden, weil der Herr Jesus in uns ist. Das ist das Gewaltige. Er wohnt in uns, in jedem wahren Gläubigen. Und nur um die geht es, nur die haben die Verheißung. Er wohnt in uns und wir überwinden die Welt und ihre Anfeindungen, auch die Weltpolitik und ihre Krisen durch den Herrn Jesus, der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. Die Welt ist in dem Bösen. Die Welt ist unter der Macht des Satans. Das sagt der erste Johannesbrief auch ganz klar und realistisch. Ja? Da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber der Herr Jesus ist größer als die Welt und hat sie überwunden. Und genauso finden wir dann in 1. Johannes 5, Vers 4 und 5 diese wunderbaren Verheißungsworte. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ja, wir dürfen dem Herrn Jesus vertrauen. Wir dürfen an ihn glauben und wenn wir an ihm so festhalten, dann werden wir diese Welt mit all ihren Bosheiten und mit all ihren Krisen und Bedrängnissen überwinden können. Der Herr bringt uns durch. Ja? Und deswegen diese Zuversicht, die wir haben dürfen und vielleicht noch eine Stelle in Römer 8, wo das auch noch einmal so deutlich wird, dass auch Krisen und Nöte, Bedrängnisse uns nicht von dem Sieg des Herrn Jesus und von seinem Schutz trennen können. Wir kennen alle diese schönen Worte in Römer 8 ab Vers 31 und die gelten gerade auch für uns in allen endzeitlichen Bedrängnissen, die vielleicht kommen können. Römer 8 ab Vers 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Ja, wenn der Regent des Alls und der Welt seine Hand über uns hält, Welcher Mensch kann uns dann antasten? Ja? Solange Gott es nicht zulässt, keiner. Unmöglich. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wohlgemerkt, der Herr bewahrt uns nicht vor allen Bedrängnissen, dass wir gar nichts davon erleben, ja? Sondern er bewahrt uns durch die Bedrängnisse hindurch. Das ist ein Unterschied. Ja? Also so wie der Herr auch das verheißen hat dem Volk Israel, wenn du durchs Feuer gehst, dann will ich mit dir sein und die Flamme soll dich nicht versengen. Nicht, du brauchst gar nicht durchs Feuer. Ja? Wenn du durch die Wasser musst, dann bin ich dabei und bewahre dich. Ja? Also das ist diese Art, dass wir wissen, es kann Schwierigkeiten geben, es kann Leiden geben, aber nichts kann uns von der Liebe Gottes und Christi scheiden. Und in den allen Umständen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Also der Herr Jesus ist die Ursache dafür, dass wir Überwinder sein dürfen. Und das gilt nicht nur knapp, sondern weit. Mit Abstand. Ja? Da gibt es gar keine Frage in dem Überwinden der wahren Kinder Gottes, weil der Herr Jesus so stark und so herrlich ist. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also wenn die Endzeit sich zuspitzt, wenn Krisen kommen, dann dürfen wir unsere Häupter erheben. Wir dürfen uns innerlich aufrichten, anstatt uns zu ducken, weil wir diesen Herrn kennen, der uns liebt und der uns den Sieg gegeben hat. Das ist die Verheißung von Gottes Wort und daran dürfen wir uns festhalten. Aber wir wollen uns vielleicht nochmal zurückbewegen zu Lukas 21 und da einfach noch einmal einen weiteren Gedanken daraus entnehmen. Für die Endzeit, für unser Leben in dieser herausfordernden Zeit. Und das ist einfach, dass wir verstehen, diese Warnung in Vers 34 auf uns anzuwenden. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Ja, also wir werden den Gerichtstag des Herrn nicht erleben, der jüdische Überrest wird ihn erleben. Ja, ist der Unterschied. Aber auch wir dürfen diese Warnung ernst nehmen, dass unsere Herzen beschwert sein können durch Rausch und Trunkenheit oder durch Sorgen des Lebens. Also in dem Maß, wie wir uns auf Irdisches fixieren oder wie wir anfangen, in schwärmerische, trunkene Gedanken zu verfallen, wird es schwieriger für uns und müssen wir aufpassen, dass wir nicht in einer falschen Haltung letztlich auch den Herrn gar nicht wirklich erwarten, wenn er kommt. Und das will der Herr schon haben, dass wir ihn erwarten und wach sind. Ja, und ich denke, unter Rausch und Trunkenheit, da können wir manche Irrlehren auch verstehen, ob das jetzt die charismatische Bewegung ist mit ihrem Verführungsgeist, der sagt, in der Endzeit gibt es die große Erweckung und Milliarden Menschen bekehren sich und alle Völker werden Christen und alles wird ganz toll. Ja, das ist der Rausch, der falsche Rausch der Charismatiker, der falschen Propheten, die den Tag des Herrn, das Gericht und diese ganze Krise der Endzeit leugnen mit frommen Sprüchen. Ja, und das stimmt einfach nicht. Der Herr Jesus sagt was ganz anderes. Ja, und die andere Rausch, das ist der falsche Rausch des sozialen Evangeliums und der liberalen Christen, die sagen, ach, in der Endzeit wird alles allmählich immer christlicher und immer besser und die Bemühungen der Menschen und der Fortschritt der Wissenschaft wird es schon machen, dass Krieg und Armut und alles ausgerottet wird und dass die Menschheit friedlich in ein Paradies hineinwächst. Ja, das ist auch Rausch, das ist auch Trunkenheit, Das stimmt nicht überein mit Gottes Wort. Ja? Und deswegen, wir müssen ganz nüchtern sein. Es wird herausfordernd werden. Es wird kritisch werden. Es wird sich die Situation zuspitzen zum Bösen, bis der Herr wiederkommt. Und es wird auch dieser Tag des Gerichts kommen. Ja, wer das leugnet, ist ein Verführer und ein Spötter. Ja? Also entweder solche falschen Lehren können uns bewegen, dass wir denken, ach, der Herr kommt noch lange nicht und es wird alles schon irgendwie gut werden. Und es wäre falsch, da würden wir uns selber betrügen. Ja? Und auf der anderen Seite Sorgen des Lebens. Ja? Ein Christ, der gefangen ist in seinen eigenen Problemen, der sich um sich selber dreht, der die ganze Zeit bloß überlegt, ja, wie komme ich aus diesem Problem raus und warum haben mir die Menschen die Verletzung zugefügt und wieso bin ich so, wie ich bin? Wisst ihr, das kann uns hindern, froh dem Herrn entgegenzugehen und wach zu bleiben für seine Wiederkunft. Ja, wenn wir verstrickt sind in irdische Geschäfte, in irdische Sorgen, dann ist es eine geistliche Gefahr für uns. Und deswegen, wir sollten uns von diesen Dingen frei machen. Ja, wir sollten auch lernen, ja, nicht Reichtümer zu sammeln in dieser Welt. Ich habe auch mal einen Bruder gekannt, der hat mal eine größere Summe geerbten Geldes angelegt in Aktien mit hohen Gewinnversprechungen. Und das war sogar ein Christ, der ihm die angeboten hat, 20% Gewinn auf die Aktien. Und dann nach irgendwann mal kam raus, dass der ein großer Betrüger war. Und er hat sein ganzes Erbe, alles verloren, nichts mehr gehabt. Ja? Tja, wenn wir anfangen, für irdische Dinge zu sorgen und unser Herz an irdische Dinge zu hängen, dann wird die Endzeit für uns eine schwierige Zeit werden. Das ist ganz klar. Weil da werden alle diese Dinge erschüttert und fallen zusammen, auf die die Menschen ihre Zuversicht setzen. Ja? Wenn wir aber unsere Zuversicht auf den Herrn setzen und so wie der Herr es führt, auch unser Vermögen im Reich Gottes investieren, dann braucht uns das alles nicht erschrecken und beunruhigen. Dann werden wir nicht niedergedrückt und in irdischen Dingen verstrickt sein. Und das ist, denke ich, wichtig. Vielleicht lesen wir da auch nochmal etwas aus Markus 13, Vers 33 bis 37. Wir kennen diese Stellen ja. Ich denke, die sind immer wieder auch schon erwähnt worden. Aber es ist gut, dass wir die in dem Zusammenhang nochmal uns bewusst machen. Auch da wieder Endzeitthema. Der Herr ermutigt seine Jünger und ermahnt sie, habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen solle. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafen findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wacht. Auch hier wieder, der jüdische Überrest ist zunächst mal angesprochen, der das Wiederkommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit erleben wird. Aber es gilt auch uns, die wir den wiederkommenden Herrn zur Entrückung erwarten. Auch wir sollen wachsam sein und nicht schlafen. Wir sollen den Herrn erwarten und treu sein im Dienst für den Herrn, anstatt uns in alle möglichen nichtigen Beschäftigungen verstricken zu lassen. Ich denke, das ist wichtig und da lesen wir vielleicht auch nochmal aus dem Römerbrief diese heilsame Warnung, die uns heute, denke ich, schon auch ganz wichtig gilt. Römer 13, da geht es ja auch um das Schlafen und das Wachen. Ja? Und müde werden wir entweder, wenn wir uns berauschen oder wenn wir uns den Magen vollschlagen mit lauter fetten und süßen Sachen. Ja? Dann wird das Gehirn immer schläfriger und alles ist damit beschäftigt zu verdauen. Ja? Und dann, wenn dann plötzlich eine Krise kommt, dann wird es schwierig für uns. Und das will der Herr nicht. Deswegen ab Vers 11 in Römer 13. Und dieses sollten wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Also ich denke, das Bild ist ganz ähnlich, wie wir es finden in der Aussage in Lukas 21, wenn wir uns von der Nachfolge des Herrn entfernen, wegziehen lassen, wenn wir uns in irdischen Begierden verstricken, in Sünden, die belasten uns, die drücken uns nieder und die machen uns schläfrig, dass wir den Herrn nicht mehr erwarten. Dass wir womöglich an einen Punkt kommen, wo wir sagen, oh, hoffentlich kommt er noch nicht so bald. Das gibt es auch. Ja, aber dann ist unser Herz in einem bedenklichen Zustand. Müssen wir uns prüfen. Ja? Also der Herr will, dass wir sozusagen mit leichtem Gepäck durch diese Zeit gehen. Dass wir nüchtern sind und wachsam die Dinge, die sich entwickeln in der Christenheit, in der Welt, klar beurteilen und sehen, wo da Verführungen sind. Wie gesagt, die ökumenische Verführung, da gibt es ja diesen katholischen Charismatiker, den Johannes Hartl, der inzwischen überall bis in die Brüdergemeinden rein eingeladen wird. Und die Leute sind ganz verzückt und der erzählt ihnen was von Visionen und Dämonenaustreibungen und Wunderzeichen und Heilungen. Und die Leute merken gar nicht mehr, dass der ein erzkatholischer Verführer ist, der die Ökumene predigt, ja, sondern die fallen dem zu Füßen und sagen, das ist die Erneuerung, die wir brauchen. Ja. Das ist nicht Wachsamkeit. Da werden wir verführt, auf einen ganz falschen Weg gebracht und können den Herrn nicht mehr nüchtern und klar erwarten. Und genauso, wie gesagt, wenn wir uns eben im irdischen Leben festhalten, da sagt das Wort Gottes, pflegt das Fleisch nicht, hegt und hätschelt es nicht, dass es euch gefangen nimmt, sondern wir müssen das Fleisch in den Tod geben, damit der Geist Gottes uns wachsam und stark erhalten kann in der Nachfolge. Das ist die Herausforderung der heutigen Zeit, dass wir in diesem Sinn wachen und dass wir auch dienen, dem Herrn treu dienen. Vielleicht lesen wir auch nochmal dieses bekannte Gleichnis von Matthäus 25 mit den Jungfrauen, das ist mir auch nochmal wichtig geworden in diesem Zusammenhang. Da geht es ja auch um Wachsamkeit. Und wieder ist es ein Gleichnis, das sich zunächst mal auch an den jüdischen Überrest richtet, an die Messiasgläubigen in der Zeit, wo der Herr vom Himmel her in Herrlichkeit kommt. Aber es hat seine Anwendung auch auf uns, die wir den Herrn zur Entrückung erwarten. Matthäus 25, Abvers 1. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus, ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Ja, das ist ein eindrückliches Gleichnis. Und wenn wir es anwenden auf uns Gläubige der Gemeinde, dann ist deutlich, dass die Jungfrauen, die Öl in ihren Lampen hatten, dass das ein Bild für die wiedergeborenen Gläubigen sind. Für die wahren Gläubigen, die sich bekehrt haben, die den Heiligen Geist und den Herrn Jesus Christus in ihren Herzen wohnen haben. Und die törichten Jungfrauen, das sind die Namenschristen, die eine äußerliche Verbindung zu Christus bekennen, aber nie sich bekehrt haben und nie eine Wiedergeburt erlebt haben. Und äußerlich kann das heute vermischt sein. Es kann sein, dass es solche und solche Jungfrauen in einer Gemeinde gibt. Der Herr kennt die Herzen. Aber wenn der Herr wiederkommt, dann wird es eine Scheidung geben. Dann werden die Echten mit dem Herrn in den Himmel entrückt und die anderen bleiben zurück und sie sind verloren. Und sie haben auch keine Möglichkeit her, sich zu bekehren. Das ist der Ernst dieser Situation, weshalb wir auch sagen müssen, diese Tage, wo die Endzeit vorangeht, das sind auch Tage der Entscheidung, wo es wichtig ist, dass solche, die noch gar keine persönliche Lebensbeziehung zu dem Herrn Jesus haben, sich bekehren, bevor es zu spät ist. Ich denke, das ist die Lektion, die wir daraus ziehen können. Und die andere Lektion ist, dass auch die gläubigen Jungfrauen geschlafen haben in der Endzeit. Ja, dass sie auch schläfrig wurden. Und dass der Herr mahnt, dass wir wachen sollen, weil wir wissen den Tag und die Stunde nicht. Und das gilt auch für uns. Das gilt für die Juden dann, die gläubigen, messiasgläubigen Juden. Aber es gilt auch für uns. Wir wissen nicht, ob der Herr vielleicht heute Nachmittag noch kommt oder morgen. Wir wissen nicht, ob wir nochmal ein Neujahr feiern werden, hier auf der Erde. Also ich würde mal sagen, wir sollten uns wirklich ernstlich darauf einrichten, dass es bald sein kann, dass die Entrückung kommt. Natürlich kann es auch noch eine Weile gehen. Aber es wäre töricht zu sagen, ah, der Herr kommt noch lange nicht. Ich kann manche Sachen noch aufschieben, manche Dinge zu bereinigen, zu brechen mit manchen Sünden, mein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Nein, das können wir nicht mehr aufschieben. Die Endzeit mahnt uns, dass es ein zu spät geben kann und dass wir gut dran tun, uns bereit zu machen, den Herrn zu erwarten. Und das heißt eben auch, dass wir bereinigte Verhältnisse haben mit anderen Christen und mit Nichtchristen, dass wir uns nicht verstricken lassen in die Sünden dieser Welt, in sündige Geschäftemachereien, in irgendwelche böse Dinge, dass wir mit leichtem Gepäck als Fremdlinge durch diese Zeit reisen. Das ist es, was Gottes Wille für uns ist. Und das ist auch die Mahnung, die Gottes Wort uns gibt. Und wenn wir an diese Jungfrauen denken, da ist mir noch ein weiterer Vers wichtig geworden im 2. Korinther 11, wo es eben auch um die Gemeinde als die keusche Jungfrau geht, die dem Herrn Jesus angehört. Und das ist vielleicht auch wichtig, dass wir das in dieser letzten Zeit bedenken. In 2. Korinther 11, ab Vers 2, lesen wir ja, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Ja, also das Bild von den Jungfrauen, wenn wir es auf uns anwenden, wir sind die Braut. Wir sind nicht die Brautjungfrauen, wie in diesem Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Das waren ja nicht die Braut, sondern das waren die begleitenden Jungfrauen, die da gerufen waren. Ja? Aber wir sind die Jungfrau, die der Herr sich erkoren und erkauft hat als Braut des Christus. Und ich denke, das ist etwas, was wir in der Endzeit wirklich auch uns tiefer zu Herzen gehen lassen müssen. Dass der Herr möchte, dass diese Jungfrau, dass diese Braut des Christus keusch, heilig und unbefleckt von den schmutzigen Dingen dieser Welt ihm entgegengeht. Ja? Und das ist, denke ich, eine große Herausforderung für unsere Herzen und für unseren Lebenswandel. Der Herr Jesus hat uns erkauft mit seinem Blut. Er hat uns zu seiner Braut gemacht. Wir sind ihm schon fest verheiratet im Grund. Ja, die Verlobung war ja schon das Ehebündnis. Aber wir sind noch nicht mit ihm vereinigt. Ja? Die Hochzeit des Lammes findet erst im Himmel statt, wenn die Gemeinde entrückt ist. Wir sind hier auf der Erde als verlobte Braut. Und der Herr möchte, dass wir mitten durch die Versuchung dieser Welt gehen und nur eines im Herzen haben, nämlich den Herrn Jesus. Dass er unsere erste und einzige Liebe ist. Dass wir nicht andere Dinge lieb gewinnen außerhalb von ihm, sondern dass wir in Treue unabgelenkt für den Herrn Jesus leben, solange wir durch diese Welt gehen. Dass wir uns von der Welt unbefleckt halten, sagt Jakobus. Ja? Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung in der Endzeit. Und wir lesen da, dass der Satan versucht, die Gläubigen von dieser einfältigen ganzen Hingabe an den Herrn Jesus abzuziehen. Und das ist, denke ich, die gefährlichste Bedrohung und Herausforderung in der Endzeit, dass wir über unseren Herzen wachen sollen. Dass wir doch den Herrn Jesus lieb gewinnen und ihm wirklich die Treue halten und uns nicht in irgendwelche irdischen und weltlichen Dinge verstricken lassen. Und das ist für den Einzelnen wichtig, dass wir eine Christusgeweihte Jungfrau sind, die nicht irgendein Flirt mit der Welt, mit der Sünde begeht, sondern sich reinigt, weil sie die Hoffnung hat, den Herrn zu sehen. Wir lesen das ja in 1. Johannes 3, lesen wir vielleicht da auch nochmal in dem Zusammenhang. Das ist diese Herzenshaltung, die der Herr an uns sucht und wo wir den Herrn auch bitten dürfen, dass er sie uns schenkt, denn wir haben das nicht aus uns. Schon 2, Vers 28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Ja, das ist die Haltung der Brautgemeinde. Die Haltung, die wir persönlich einnehmen sollten. Und es ist auch die Gemeinde als Ganzes die Braut. Das heißt, wir als Gläubige sollten auch insgesamt in unserem Leben, auch in unserem Gemeindeleben, diese Reinheit und Heiligkeit bewahren und anstreben, die den Herrn ehrt und die dem Herrn würdig ist, angemessen ist. Das ist auch eine Herausforderung in einer Zeit, wo eben die Welt vieles tut, um die Christen ja mit der Hurerei und Unreinheit dieser Welt zu beflecken. Ja? Das ist die Not, dass der Feind versucht, die Braut irgendwo ja, in Hurerei hineinzuziehen, in die Hure Babylon hineinzuziehen. Und dass wir bestrebt sein dürfen und sollten, wirklich diese Keuschheit und ganze Hingabe an den Herrn zu bewahren, auch als Gemeinde. Das ist die Herausforderung in der letzten Zeit, dass wir wirklich dem Herrn erwartend entgegengehen. Und da vielleicht noch aus dem Titusbrief ein letztes Bibelwort, das uns da ermuntert. Titus 2, Vers 11 bis 13. Da heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Also das darf unsere Herzenshaltung sein als Gläubige der Gemeinde in dieser Endzeit, dass wir uns fernhalten in der Zucht des Heiligen Geistes von Gottlosigkeit und weltlichen Begierden und dass wir für den Herrn leben, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten. Das ist der Wiederkommen der Herr. Das ist der Moment, wo der Herr Jesus uns rufen wird und wir entrückt werden, verwandelt werden, wo dieser Leib der Niedrigkeit von uns weggenommen wird und wir einen Herrlichkeitsleib haben, wo wir in die Himmelsherrlichkeit an der Seite unseres Bräutigams einziehen. Und wenn diese Hoffnung lebendig vor Augen steht für uns, dann wird es uns ein Ansporn sein, in dieser Welt dem Herrn treu zu leben und in dieser Keuschheit zu leben, weil wir wissen, der Herr Jesus wird offenbar werden für die Gläubigen. Diese Erscheinung der Herrlichkeit ist zunächst mal ein Offenbarwerden für die Gläubigen bei der Entrückung und dann später wird die Herrlichkeit den Ungläubigen offenbar werden. Aber das ist dann zum Gericht, ja, wenn der Herr als König wiederkommt. Der Herr hat sich für uns hingegeben, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen. Also wenn wir das bedenken, was der Herr Jesus für uns getan hat, was er für einen Preis für uns bezahlt hat, dann will er uns selber die Kraft geben, einfach treu zu sein und ihm in Heiligung, in Hingabe nachzufolgen. Das können wir nicht aus uns selbst. Der Herr will uns durch seinen Geist befähigen, diesen Weg zu gehen. Er ist uns nahe, er ist bei uns alle Zeit, bis ans Ende der Weltzeit. Aber wir dürfen lernen und bitten, Herr, mach mich wach, mach mich treu, bewahre mich, dass ich zu deiner Ehre lebe, mitten in einer Welt, die immer gottloser wird. Und der Herr Jesus wird es tun, um seinen herrlichen Namen groß zu machen. Da dürfen wir ihm vertrauen und dürfen deswegen zuversichtlich in diese herausfordernde Zeit gehen. Erhebt eure Häupter, weil ihr eure Erlösung naht. Amen.